Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung heute, Kooperation zwischen BioPress und dem Institut für Marktökologie. Können wir vielleicht noch mal kurz den Titel erst haben von der heutigen Veranstaltung? Genau, schalten Sie Ihr Handy aus, das ist auch gut. Bio hat Zukunft, wenn diese Zukunft mit Kontinuität, Know-how und Innovation gestaltet wird. Vielleicht ganz kurz, das Institut für Marktökologie ist seit 20 Jahren eine internationale Zertifizierungsstelle in 90 Ländern weltweit unterwegs in den Bereichen Nachhaltigkeit, ökologischer Anbau, Fair Trade, Fischerei etc. Wir haben jetzt an dieser ANUGA 3 Tage hintereinander Veranstaltungen gemacht, um insbesondere auch die Zielgruppe Handel hier mit den Bio-Themen, den Qualitätssicherungsthemen näher vertraut zu machen und Sie zu informieren. Heute zum Abschluss dieser Veranstaltungsreihe haben wir hier eine illustre Schar an Vertretern dieser, ja, ich nenne es mal Bio- und Fairtrade-Branche aufs Podium bekommen. Auch ein großer Erfolg, möchte ich sagen, alle sehr viel beschäftigt, dass Sie heute hier sind. Schon mal herzlichen Dank im Voraus. Ein paar kurze organisatorische Hinweise. Ich sehe einige internationale Gäste. Also draußen gibt es die Übersetzungsheadsets, soweit Sie das noch nicht haben. Aber Sie verstehen es natürlich nicht auf Deutsch. If someone needs translation, yeah, you can get them outside. But I guess most of you already got them. So, wir werden diese Podiumsdiskussion so durchführen, dass jeder der Teilnehmer hier die Möglichkeit hat für ein kurzes Eingangsstatement. Wir haben ein bisschen die Themen versucht aufzuteilen. Das werde ich in meiner Anmoderation etwas machen und dass wir dann anschließend auch, und ich glaube, so wie die Vorbesprechung war, sehr recht schnell auch in eine interaktive Diskussion hier oben kommen. Das hat sich schon angezeigt. Aber natürlich ist unser Anliegen, Sie einzubeziehen in diese Diskussion und Sie auch zu motivieren, Fragen zu stellen. Wir haben in der Mitte ein Mikrofon. Wenn Sie eine Frage haben, bitte gehen Sie dann einfach hin, stellen sich selbst kurz vor und stellen Ihre Frage. Ja, zum Podium. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal die Liste haben können. Ich fange mal mit der Dame an. Elisabeth Rüegg, Mitgründerin des IMO vor etwa 20 Jahren und auch im Dachverband der europäischen Kontrollstellen aktiv, im Präsidium dort. Sie wird heute unter dem Aspekt eben der Erfolgsfaktoren, der Kontinuität, was haben wir gelernt, welches Know-how brauchen wir und welche Innovationen für die Zukunft, speziell unter dem Aspekt Qualitätssicherung, Zertifizierungspraxis, einen Rückblick und einen Vorblick geben. Neben ihr auf der linken Seite begrüße ich sehr herzlich Felix Prinz zu Löwenstein, der Vorsitzende des BÖLW, des Bundesverbandes Ökologische Lebensmittelwirtschaft und Biobauer, vielleicht war die Reihenfolge eigentlich auch verkehrt, das erste ist da schon viel länger, aber eben auch sehr erfahren in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Und er hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, Food Crash. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Untertitel genau hinkriege, das überlasse ich dann ihm. Ja. Aber mit dem Schwerpunkt eben, wenn wir uns nicht ökologisch ernähren, werden wir uns gar nicht ernähren. Vielleicht war das sogar jetzt der Untertitel. Ja, fast, gut. Also eher zu diesem Schwerpunkt Welternährungsthema. Wie war das in der Vergangenheit, auch das Thema Entwicklungszusammenarbeit und was sind die Anforderungen an, ja, vielleicht auch die internationale Agrarpolitik in diesem Kontext. Direkt zu meiner Linken, Tom Speck, ja, also anders als angekündigt, aber eben von der GEPA, der langjährige Geschäftsführer der GEPA, ich glaube, es sind 15 Jahre ungefähr, ne? Vor 21 Jahren bei der GEPA angefangen. Die GEPA, die Gesellschaft für die Partnerschaft mit der Dritten Welt, Europas größtes Fair-Handelshaus, also nicht nur Deutschland, sondern Europas mit Sitz in Wuppertal. Und er wird uns eben insbesondere zu dem Themenkomplex der sozialen Verantwortung, der Thematik, wie haben wir es genannt, Avantgarde, was sind die Aufgaben für die Zukunft, insbesondere im sozialen und fairen Bereich Speerspitze zu sein in der Entwicklung. Und hier in der Mitte Erich Magrander, der Herausgeber der Biopress und Veranstalter des Rahmenprogramms des Biokompetenzzentrums auf dieser Anuga, ein Kenner insbesondere auch des Handels und ja, sein persönliches Anliegen schon immer die Nachfrage für Bioprodukte, die Verbreitung von Bioprodukten zu fördern. Und da spielt natürlich der Handel insbesondere eine große Rolle. Also zum ganzen Themenkomplex Distribution, Nachfrage, Steuerung, Optimierung, Werbung, Verbreitung. Was spielt da eine Rolle? So, wir haben gesagt, jeder etwa 5 Minuten. Ja, ich habe jetzt hier keine Sanduhr. Und je kurzweiliger Sie reden, umso mehr Verlängerung können Sie natürlich bekommen. Ne? Aber wir wollen ja auch insgesamt sehen, dass wir unsere Themen gut durchbekommen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht von außen nach innen gehen in der Reihenfolge, wenn Felix Löwenstein beginnen würde. Und dann gehen wir hier Schritt für Schritt durch. Felix, bitte sehr.
Danke sehr. Meine Damen und Herren, es ist ja gesagt worden, mit welchem Titel ich hier auflaufe, nämlich mit diesem Titel Food Crash, die Frage, wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. Und die ist keineswegs eine Frage, die so am Rande unserer Existenz auch mal vorkommt. Sondern das ist eigentlich die ganz zentrale Frage des ökologischen Landbaus. Ist es deswegen, weil das Projekt der Ökobauern, das Projekt derjenigen, die ihre Lebensmittel verarbeiten und in den Handel bringen, nicht ist, eine kleine Marktnische sich komfortabel auszugestalten, die bedient wird auf der einen Seite durch etwas schräge Bauern und die nachgefragt wird durch wohlbetuchte Verbraucher. Obwohl es mit Sicherheit Menschen gibt, die Ökoprodukte herstellen und handeln, deswegen, weil sie sagen, das ist eine Marktnische, in der will ich mich beteiligen, ist es so, dass die das vorwärts treiben und die das auf die Bahn gebracht haben, solche sind, die sagen, wir wollen eine Alternative zu einer Landwirtschaft und Ernährung herstellen, die so auf Dauer nicht funktionieren kann. Und diese Landwirtschaft, die auf Dauer nicht funktionieren kann, das ist die konventionelle Landwirtschaft, die halt überall gemacht wird. Mir gefällt der Begriff industrielle Landwirtschaft mehr. Und der Begriff industrielle Landwirtschaft kennzeichnet nicht irgendwelche Größenordnungen, sondern kennzeichnet, verzeihen Sie, wenn das jetzt so ein bisschen abgehoben klingt, kennzeichnet den Umgang mit dem Lebendigen. Es geht um die Frage, gehe ich mit dem Boden als ein Substrat um, in das ich mithilfe der chemischen Industrie die entsprechenden Nährstoffe hineinbringe, damit möglichst hohe Erträge herauswachsen? Oder sehe ich im Boden etwas Lebendiges, was aus sich in der Lage ist, Erträge herzustellen, was ich nur nutzen muss? Oder gehe ich mit Tieren um, als seien sie genauso Industriegüter wie Faltschachteln oder Joghurtbecher? Oder gehe ich mit ihnen als lebendigen Geschöpfen um, denen gegenüber ich eine Verantwortung habe, die ihren Wert in sich haben und den ich respektieren muss, obwohl ich sie für meine Zwecke nutze, sogar obwohl ich sie am Ende aufesse? Das ist für mich der Unterschied zwischen industrieller und konventioneller Landwirtschaft. Und was das in der Praxis bedeutet, da braucht man nicht weit laufen, um sich das anzuschauen. Und nun haben wir eine Diskussion, in der wird von denen, die dieses Modell der industriellen Landwirtschaft propagieren, gesagt, die brauchen wir, denn wir haben 6 Milliarden, 7 Milliarden Menschen auf der Welt heute. Wir werden 9 Milliarden haben. Heute schon hungern 1 Milliarde. Wir haben immer mehr Menschen, die Proteine nachfragen, mehr Proteine, tierische. Und wir haben auch noch den Anspruch, Energie auf dem Acker zu erzeugen. Wir müssen industrieller werden sogar. Wir müssen mehr Input geben, wo zu wenig Output rauskommt. Und das ist eine ganz, ganz entscheidende Anfrage an uns Ökos. Seid ihr die Luxusleute, die verhindern, dass genug auf der Fläche erzeugt werden und deswegen daran schuld, dass es so viele gibt, die nicht mehr genug haben? Mit dieser Frage müssen wir uns auseinandersetzen, wegen unseres Selbstverständnisses, aber auch deswegen, weil die Verbraucher, die uns vertrauen, die unsere Produkte kaufen, wissen wollen, wie sich das verhält. Und deswegen ist die entscheidende Frage, nach der wir schauen müssen, natürlich sowieso, die hat der Hunger, den wir heute in der Welt konstatieren, bei 1 Milliarde Menschen tatsächlich mit der Frage zu tun, ob wir zu wenig erzeugen pro Quadratmeter Fläche oder pro Hektar Fläche. Da kommt man sehr schnell an Antworten. Hier in Deutschland ist im Moment die Diskussion sehr stark, ob das denn weitergehen kann, dass wir die Hälfte der Lebensmittel, die wir erzeugen, wegschmeißen. Also nicht essen. Alleine diese einzige Zahl zeigt, wo da die Relationen liegen. Aber das Entscheidende ist ja die Frage, wie effizient gehen wir mit dem um, auf dessen Grundlage wir Landwirtschaft und Ernährung betreiben. Und Effizienz ist nicht eine Frage nach wie viel pro Hektar. Es ist nicht eine Frage nach wie viel pro Arbeitsstunden. Das ist es auch. Aber es ist auch die Frage, wie gehen wir mit dem Boden und seiner Fruchtbarkeit um? Wie gehen wir mit der Biodiversität, der Vielfalt an Lebewesen, die die Grundlage ist für das, was wir machen, um? Wie gehen wir um mit dem Klima, dessen Wandel gerade die landwirtschaftliche Produktion in den Ländern unter Druck setzt, die heute schon die größten Schwierigkeiten haben? Wenn wir keine Landwirtschaft betreiben, die effizient mit all diesen Dingen umgeht, dann hat keine Zukunft, was wir tun. Und deswegen ist diese Behauptung, wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr, auch wenn sie sehr zugespitzt ist und sehr provozierend ist, doch nicht eine Behauptung, sondern es ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung.
Also, wenn ich es zusammenfasse, Bio ist kein Premium, ist kein Luxus, Bio ist eigentlich eine Notwendigkeit. Ja, vielen Dank für diesen ersten Beitrag. Ich würde jetzt weitergeben das Wort an Elisabeth Rüegg zum Thema eben der Qualitätssicherung. Was haben wir gelernt? Was vielleicht auch, wie lief das denn früher ab? Was ist heute? Welche Innovationen stehen an im Bereich der Qualitätssicherung?
Ja, ich möchte mich dem Thema von einer ganz anderen Seite her zuwenden und Sie ein bisschen mitnehmen auf eine kleine Reise in die Vergangenheit und die Frage stellen, gab es denn schon Biokontrolle vor 30 Jahren? Und wenn man das genau sich ansieht, gab es eigentlich diese Kontrolle in dem heutigen Sinne damals nicht. Es gab da zwar schon Biobauern, die gab es auch schon wesentlich früher. Es gab dort Anbauverbände, die sich sehr stark um diese Betriebe gekümmert haben, die diese Betriebe regelmäßig besucht, diese Betriebe beraten haben. Aber die Notwendigkeit von einer unabhängigen Kontrolle war damals gar nicht gegeben und so weit hat man damals auch nicht gedacht. Ende der 80er Jahre hat sich das dann ein bisschen geändert und zwar in dem Moment, wo der Biolandbau aus der Region herausgekommen ist ins internationale Umfeld. Da gab es dann plötzlich Individualitäten, Persönlichkeiten im Biolandbau, die dorthin gereist sind in diese Länder, die dort Betriebe besucht haben und diesen Betrieben dann attestiert haben, dass sie ökologisch wirtschaften. Also damals gab es kein Zertifikat, sondern da hieß es ja, die Person XY war bei mir, ich bin jetzt ein Biobetrieb. Dann kam der Tag oder das Jahr, in dem sich alles geändert hat für uns, 1992, EG-Öko-Verordnung. Zum ersten Mal wird der Ökolandbau staatlich geregelt. Ein Gesetz beschreibt, definiert eindeutig oder auch nicht so eindeutig, was ist Ökolandbau. Und gleichzeitig setzt die EU ein System in die Welt, die eben auch Kontrolle und Zertifizierung umfasst. Und was ich ganz besonders wichtig finde, zu dieser Zeit ist auch festgelegt worden, dass die Kontrollstellen, die dann für diese Inspektionen zugelassen sind, dass die alle gleich sind vor dem Gesetz, dass die sich gegenseitig anerkennen müssen. Das war in den 80er Jahren ein ganz großes Problem mit der Vielfalt dieser privaten Anbauverbände und da gab es viele Streitigkeiten, welches ist jetzt der bessere Standard, welches der schlechtere. Und dann kommt die Politik und sagt, das ist es jetzt und alle, die das machen, können ihre Produkte mit Öko ausloben. Das ist natürlich einhergegangen mit einer starken Strukturierung dieses ganzen Sektors. Sie wissen selber, das hat auch ein sehr starkes Wachstum ausgelöst. Der Markt ist extrem gewachsen und ist vor allem international geworden. Aber gleichzeitig damit ist natürlich auch die Betrugsquote gestiegen, das Risiko für Rückstände gestiegen und die Bauern leiden zunehmend unter Bürokratismus, hatten wir es gerade vorher nochmal. Das wird sicherlich heute auch nochmal ein anderes Thema sein. Wenn ich jetzt heute, 30 Jahre später, da zurückblicke, dann sehe ich im Prinzip drei Bereiche, die für uns als Kontrollstellen wichtig sind für die Zukunft. Das eine ist ganz sicher die Professionalisierung. Also die Ökokontrolle muss professioneller werden. Da arbeiten wir sehr hart dran. Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man sich organisiert, dass Kontrollstellen eben nationale Verbände bilden, dass sie internationale Verbände bilden, um eben auch eine Interessensvertretung auf politischer Ebene darstellen zu können, für das, was die Kontrolle wirklich ausmacht. Der zweite Punkt ist, dass eine Qualitätsinitiative notwendig ist, und zwar eine Qualitätsinitiative auf individueller Verantwortungsbasis. Eine Qualitätsinitiative kann nie vom Gesetzgeber ausgehen, sondern die muss immer vom Unternehmen selber, und das kann der Erzeuger genauso sein wie der Verarbeiter, wie die Kontrollstelle, also alle beteiligten Akteure am Markt, müssen aus eigener Kraft heraus eben Qualitätsinitiativen schaffen. Nur so kann das Verbrauchervertrauen auch wirklich gewonnen werden. Und der letzte Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist dann das Zusammenspiel aller Akteure, also aller der Branchen, der Kontrollstellen, der Behörden und der Politik miteinander, um eigentlich ein sinnvolles, für alle Beteiligten sinnvolles System zu schaffen.
Ja, vielen Dank, Elisabeth Rüegg. Eine Qualitätsoffensive, die die individuelle Verantwortung mehr in den Mittelpunkt stellt. Ich denke, in der Diskussion wäre es dann nochmal spannend, über das Wie zu sprechen. Wie sieht das aus? Erich Margrander mit dem Schwerpunkt, wie können wir Bioprodukte mehr verbreiten, stärker im Handel unterbringen, die Nachfrage steigern. Bitte.
Nachdem die Lebensgrundlagen beschrieben wurden, die wir brauchen, um überleben zu können. Ich halte es für überlebensnotwendig. Also nicht, das ist richtig, richtig wichtig, ob der Boden in 50, 100 Jahren noch genügt, um Lebensmittel zu erzeugen oder nicht. Betrifft mich und jeden Einzelnen, wenn Sie über die Qualitätsstandards reden, die Bioprodukte ausmachen, dann hat das was damit zu tun, Sicherheit und Vertrauen herzustellen. Und ich versuche seit 15, 17 Jahren, gibt es Biopress, mit dem wir dem Handel ein Medium in die Hand geben, um Informationen über Bio und Biovermarktung zugänglich zu machen. Für uns ist Bio eben nicht ein Produkt für die Reichen, sondern eine Grundlage für ein gesundes Leben, auch ein Menschenrecht. Nicht nur Recht auf Nahrung, sondern auch Recht auf Gesundheit. Und die Dinge kommen für mich zusammen an der Schnittstelle, wo ich auch den Zugang zu Bioprodukten ermögliche, nicht nur für einige wenige, sondern für möglichst viele Menschen. Verbraucher in Deutschland haben unterschiedliche Systeme zur Verfügung, wo sie Bio einkaufen können. Wir haben hier den Fachhandel, Biofachhandel, der sehr stark ist, der die Grundlage war. Ich war zufällig ein Kunde der ersten Stunde, schon Anfang der 70er Jahre, in einem der ersten Bioläden, vielleicht der erste in Deutschland. Das war damals in Heidelberg. Ich habe mich schnell daran gewöhnt, dass es gesunde Lebensmittel gibt, dass die anders sich auswirken auf meinen persönlichen Zustand, auf mein persönliches Wohlbefinden, und bin im Prinzip seitdem auf dem Weg, mich damit immer weiter zu beschäftigen, das voranzutreiben. Wir haben in der Zwischenzeit, man kann fast vom Massenmarkt reden im Biobereich, der manchen Widerstand hervorruft, wenn gesagt wird, Masse gleich Industrie. Ich meine aber auch, wenn man es nicht schafft, Bioprodukte für alle, für jedermann zur Verfügung zu machen, zur Verfügung zu stellen, also am Ende 100% Bio als Ziel vor Augen zu haben, dann ist etwas nicht ganz in Ordnung. Heute haben wir eine Situation in Deutschland, wo auch gerade in den letzten 10 Jahren der Markt sich geöffnet hat. Wenn wir in den 90er Jahren einen Angebotsmarkt hatten, wo jeder Bauer gejammert hat und Angst hatte, seine Bioprodukte nicht loswerden zu können, dann haben wir heute in Deutschland eine Situation, wo dies gekippt in den Nachfragemarkt, und zwar auch dadurch, dass immer mehr Verkaufsstellen, wir nennen das in Deutschland Outlets, nicht nur die Bioläden, nicht nur der Fachhandel, sondern auch die Supermärkte Bio zur Verfügung haben und zur Verfügung stellen, ihren Verbrauchern, die mit den Wünschen an sie herangetreten sind, an die Kaufleute, wir wollen Bio haben, dann die Kaufleute auch reagieren und gute, breite und tiefe Biosortimente zur Verfügung stellen und den Markt damit tatsächlich zu einem Nachfragemarkt und nicht mehr zum Angebotsmarkt degeneriert behalten. Die Nachfrage ist stark, das merken wir. Wir hatten in den 90er Jahren schon Zustimmungen bei Umfragen von bis zu 90% für Bio. Anfang der 90er war das noch bei 20-30%. Die Entwicklung, die haben wir auch ganz extrem miterlebt und dann uns gefragt, wie können ein paar 1.000, 2.000, 3.000 Bioläden mit dem Anspruch kommen, nur bei Ihnen darf Bio verkauft werden, alle anderen können es nicht. Wir sind der Ansicht, jeder, der Bio vermarkten will, sollte unterstützt werden und von der Biobranche bedient werden, damit immer mehr Bio im Regal landet. Da würde ich gerne noch ein paar Beiträge im Laufe dieses Gesprächs dazu bringen.
Okay, Erich Magrander, herzlichen Dank zum Thema Handel. Jetzt kommen wir sozusagen, wie soll man sagen, Bio und Fair, so ein bisschen eine Traumhochzeit der letzten Jahre, zwei unterschiedliche Herkunftsbereiche, aber von den Grundsätzen, denke ich, von den zugrunde liegenden Ideen sehr ähnlich, haben sich immer stärker verbunden. Die Produkte der GEPA beispielsweise sind alle fair und zu, die Prozentzahl wissen Sie besser, wahrscheinlich 80% jetzt auch Bio. Diese Kombination wird immer wichtiger. Die GEPA ist eine Speerspitze gewesen in diesem Bereich in den letzten 30 Jahren. Was ist das, was die Erfahrungen waren? Was haben Sie gelernt? Was sollte beibehalten werden? Avantgarde ist man immer nur so lange, wie man auch Innovationen bringt. Ja, was sind die nächsten Innovationen, die Sie sehen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir kommen ja als GEPA nicht von der Bio-Idee her, sondern wir kommen ja als GEPA vom Ursprung her von der Fairtrade-Idee her. Das heißt, wir haben vom Ursprung her darauf geachtet, dass unsere Produkte eine hohe soziale Qualität haben. Das war sozusagen unser Fokus, das war unser Augenmerk. Und was für uns auch immer verbunden war mit dieser sozialen Qualität, anders als das heute von vielen Firmen gesehen wird, ist, dass es uns besonders wichtig war, dass Produzentengruppen, also unsere Lieferanten aus Afrika, aus Lateinamerika und aus Asien, dass wir insbesondere auch Lieferanten unterstützen, die es eher schwer haben am Weltmarkt. Das heißt zum Beispiel die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Wenn man die kleinbäuerliche Landwirtschaft anguckt, überhaupt die Landwirtschaft weltweit, dann stellt man fest, es gibt sehr große Betriebe, USA, was weiß ich, 500 Hektar oder ähnliches, die dann da Mais oder sowas produzieren. Aber 80% der Betriebe, wenn man die Zahl der Betriebe nimmt, sind kleinbäuerliche Betriebe von bis zu 2 Hektar weltweit gesehen. Und die kleinen befinden sich natürlich vor allen Dingen auch im Süden. Wovon wir am Anfang oder was am Anfang bei uns vernachlässigt wurde, war der Aspekt Bio. Das kam bei uns viel später dazu, wurde dann zu der beschriebenen Traumhochzeit. Und was wir auch beim Konsumenten gemerkt haben, als diese Traumhochzeit bei GEPA sichtbar wurde, bei uns unter der Überschrift Bio und Fair, da haben wir sogar Bio vorangestellt, ist, dass die Konsumenten nicht Wert legen nur auf Bio oder nur auf Fair, sondern dass sie auf beide Qualitätsebenen Wert legen. Das heißt, ich bin erfolgreicher, wenn ich ein Produkt anbiete, was Bio und Fair ist, als wenn ich ein Produkt anbiete, was nur Bio oder nur Fair ist. Das war das, was wir festgestellt haben. Wir haben noch was anderes festgestellt. Eigentlich ist es nämlich kein Paar, was da eine Traumhochzeit angeht, sondern eigentlich sind es 3 Ebenen gewesen, die bei uns zum Erfolg geführt haben. Die dritte Ebene, die wir erst bitter lernen mussten, war nämlich die Qualität der Produkte. Die Hälfte unseres Umsatzes ist Kaffee und man hat früher, als wir nur auf das Fair geachtet haben, in dem GEPA-Kaffee das Leid der ganzen Welt mitgeschmeckt. Und trotzdem haben wir einige unentwegte Kunden gefunden, die diesen Kaffee gekauft und getrunken haben, weil ihnen das Fair so wichtig war. Aber es waren eben nicht besonders viele. Es wurden erst dann viele, als nicht nur Bio dazugekommen ist, sondern als wir es geschafft haben, die Qualität von unserem Kaffee so zu drehen, dass wir sozusagen im oberen Qualitätssegment auf dem deutschen Markt mitmischen konnten. Da ist sozusagen unser Markt eigentlich explodiert. Das Zweite, was wir gemacht haben in der Vergangenheit, war, wir waren früher, sagen wir mal, ein sehr spezialisierter, sehr kleiner, sehr alternativer Markt im fairen Handel. Das heißt, unsere Händler, wenn man das mal so nennen darf überhaupt, waren rein ehrenamtliche Weltläden. Also gar keine, die ihr Geld damit verdient haben, aber die wirklich mit dem Herzen bei der Sache waren. Und wir haben dann Anfang der 90er parallel zu der Qualitätsentwicklung angefangen zu sagen, wir müssen das auf eine breite Basis stellen. Wir können das auch unseren Lieferanten gegenüber, unserer Idee gegenüber nicht verantworten, uns in einer klitzekleinen Nische zu bewegen und sind in die Supermärkte gegangen, in den LEH. Etwas später im Übrigen als der Bio-Bereich. Wenn ich dann mal sozusagen, das war ein bisschen die Vergangenheit, wenn ich dann in die Zukunft gucke, dann glaube ich, dass sowohl im Bio-Bereich als auch im Fairtrade-Bereich, im Fairtrade haben wir 4-5 Milliarden ungefähr weltweit Umsatz mittlerweile, der Markt verdoppelt sich etwa alle 2 Jahre. Wenn man zurückguckt, das ist ein dynamisches Wachstum, hat man sich in den 70ern so gar nicht vorstellen können, dass mal so ein Markt daraus wird. Aber es wird sowohl im Bio als auch im Fairtrade zunehmend, sage ich mal, zu einem Massenmarkt. Da war vorhin dieses Stichwort auch schon mal gefallen, mit allen Vorteilen, die das hat, also Verfügbarkeit zum Beispiel für die Konsumenten, aber auch mit Nachteilen, wenn man nicht aufpasst. Weil Massenmarkt heißt auch industrielle Produktionsweise oder zumindest der Weg dahin, auch mit Bio verbunden dann von der Produktionsweise her zunehmend, heißt Preisdruck, heißt ganz andere Akteure gehen in den Markt, verdrängen andere Akteure. Nun glaube ich nicht, dass es richtig wäre, vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen, vor denen wir stehen, zum Beispiel Welternährung als Stichwort, wir sollten einen Biomassenmarkt verhindern und das klein und fein halten. Das wäre falsch. Ich glaube aber genauso falsch wäre es, in Zukunft nur auf einen Massenmarkt zu setzen und nicht darauf zu achten, da kam das Stichwort sozusagen mit der Avantgarde, dass es daneben Pioniere gibt, die eine Eisbrecherfunktion wahrnehmen, die zu neuen Ufern aufbrechen, das Eis brechen, damit die großen Tanker dahinter überhaupt in die richtige Richtung fahren können und das Ganze nicht sowohl von den Standards her als auch vielleicht von der Kontrolle her verbessert, downgegradet wird und am Ende von der ursprünglichen Idee vielleicht die Masse übrig bleibt, aber sonst nicht viel. Ich glaube, dass das eine der Herausforderungen für die Zukunft ist, was wir ganz neu auch auf dieser Anuga, und das sehen wir auch ein Stück als Pionierleistung, zusammenbringen. Im fairen Handel im Übrigen in der Form auch eins der ersten Mal. Das ist Fairtrade Nord und Fairtrade Süd. Ne? Nämlich in unseren Schokoladenprodukten der faire Kakao aus dem Süden, der faire Zucker aus dem Süden und die faire Milch aus dem Norden. Das hat so in dieser Kombination, zumindest so wie wir fair verstehen, noch nicht gegeben. Und ich glaube, dass das wichtig ist und dass es auch einen Nerv der Konsumenten trifft. Ne? Weil vor dem Hintergrund der Globalisierung gibt es viele, die sagen, es ist wichtig, vor dem Hintergrund dieses Eine-Welt-Gedankens, dass ich diese Elemente zusammenbringe, dass ich nicht nur auf die dritte Welt gucke, sondern auch auf die Dinge, die hier nahe liegen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, sozusagen auch in diese Richtung dann neue innovative Schritte zu gehen.
Ja, herzlichen Dank, Tom Speck. Danke auch für diesen Rückblick. Ich selber bin ja auch sozialisiert worden in einer WG, in der der Nicaragua-Kaffee politisch korrekt getrunken werden musste. Es ging das Bonbon um, dass so mancher griesgrämige Gesichtsausdruck in der linksalternativen Szene diesem Kaffee zu verdanken war. Aber das hat sich alles geändert und ob das gestimmt hat, wissen wir auch nicht. Ja, heute gibt es die besten Kaffeespezialitäten von der GEPA. Ich würde gern sozusagen die Diskussion mit einer Frage an einer gleichen Frage an alle so ein bisschen fokussieren. Wir haben ein bisschen den Rückblick jetzt gemacht, dabei schon stellenweise einen Blick nach vorne. Sie haben einzelne Dinge angesprochen. Was ist jeweils aus Ihrem Bereich, Ihrer Organisation, Ihrer Sicht die wichtigste Innovation, das wichtigste Thema und was wir dort als Branche in Ihrem Segment tun müssten? Sie haben einige schon angesprochen. Ich möchte so ein bisschen die Speerspitze machen. Was sehen Sie als die eine wichtigste Sache in Ihrem Bereich an? Da möchte ich jetzt keine Reihenfolge vorgeben.
Ja? Also ich kann das prägnant auf einen Satz bringen. Mhm. Bio für alle geht nur mit allen. Mhm. So, und da kann jetzt jeder seinen Teil dazu beitragen.
Ja, genau. Aus jeder Sparte. Zu spitz gestellt die Frage?
Ja, diese Frage ist überhaupt nicht ökologisch, weil sie ignoriert die Vielfalt.
Ja. Es ist eine Frage gegen die Biodiversität sozusagen.
Ja. Naja, also als ich vor 20 Jahren umgestellt habe auf ökologischen Landbau, hat mein Vater gesagt, warum musst du jetzt alles wieder so machen, wie wir es früher schon gemacht haben? Das war doch alles so mühsam, jetzt fangt ihr wieder damit an. Und mein Vater hatte etwas nicht verstanden, was er in den Jahren darauf dann verstanden hat, dass es nicht eine Rückkehr dazu ist, wie wir das alles schon mal früher gemacht haben. Und wie wir es heute lesen wir das auch noch in der Zeitung, Bio, das ist der Rückfall in vorindustrielle Zeiten. Nein, das ist ein hochinnovatives Konzept. Und ein hochinnovatives Konzept kann es aber nur sein, wenn es aus Wissen und Innovation gespeist wird. Ich erwähne die beiden deswegen, weil es sozusagen die beiden Pole zeigt, die zusammenarbeiten müssen. Es muss zusammenarbeiten die Erfahrung von Bäuerinnen und Bauern. Und da haben wir hier im Norden schon viel, viel verloren, was viele Gesellschaften im Süden noch haben, noch retten können an Wissen. Wir haben es deswegen verloren, weil wir es sozusagen nicht mehr brauchen. Sie kennen das alle, in dem Moment, wo man ein TomTom im Auto hat, hat man keine Ahnung mehr, wo man ist, nicht? Man fährt dieser Stimme nach, aber man hat keine Ahnung, wo man ist. Und nach wenigen Jahren hat man auch vergessen, wie man Karten liest. Und so ist das eben auch, wenn ich mit Chemie und all diesen Hilfsmitteln arbeite, dann vergesse ich das, was ich wissen muss über meinen Boden und über die Zusammenhänge zwischen Fruchtfolge, Natur, Ereignissen, Witterungsverläufen und all diesen Dingen. Also Wissen ist extrem wichtig. Bäuerliches Erfahrungswissen ist extrem wichtig und muss zusammenkommen mit Forschung und wissenschaftlicher Entwicklung. Darin sehe ich die große Zukunftsaufgabe, weil das System des ökologischen Landbaus von heute, und übrigens, wenn ich über das rede, worüber ich eingangs geredet habe, dann meine ich nicht die weltweite Verbreitung des zertifiziert ökologischen Landbaus nach EU-Öko-Verordnung. Das meine ich nicht. Das Wort, was ich gerne dafür verwende, ist ökologische Intensivierung, also ein Modell von Landwirtschaft mehr als ein Zertifizierungsstandard. Wenn ich das zu Erfolg bringen will, dann brauche ich dieses beide. Erfahrungswissen und wissenschaftlichen Fortschritt.
Ja, herzlichen Dank. War doch sehr schön auf den Punkt gebracht, trotz dieser politisch unkorrekten Frage. Ja, Elisabeth?
Ja, in unserer Branche ist es ja ein bisschen schwierig mit der Innovation. Als Kontrollstellen sind wir ja reine Dienstleister. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, ja, was ist denn überhaupt innovativ? Da gibt es natürlich schon Menschen, die stellen sich das so vor, ja, in Zukunft haben wir da so einen kleinen Kasten dabei bei der Kontrolle, da lege ich dann den Apfel rein, mache den Kasten zu, drücke auf den Knopf drauf und dann sagt mir irgendwie der Bericht, der ausgespuckt wird, dieser Apfel wurde mit 170 Kilogramm natürlichem Stickstoff gedüngt und ist somit öko-kontroll- und zertifizierungsfähig. Aber ich glaube, da sind wir noch eine ganze Weile davon entfernt und ob das auch wirklich dann das Richtige wäre, wage ich zu bezweifeln. Ich habe ja schon angedeutet, ich sehe die Innovation in unserem Sektor ganz klar in der Professionalisierung. Also wir müssen versuchen, gemeinsam als Branche selbstbewusster aufzutreten, klar zu fassen, was die Kontrolle kann, was sie leisten kann und leisten muss und was sie nicht leisten kann. Wir müssen harmonisierte Interpretationen finden. Wir müssen verstärkt mit einem Risikoansatz arbeiten, um eben Betrug und Rückstandsfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Und da ist noch allerhand zu tun.
Darf ich eine kurze Nachfrage, was mir vorhin ja sehr gut gefallen hat, das Thema Qualitätsoffensive auf individueller Unternehmensebene. Wie könnte das konkret aussehen?
Du meinst bei uns als Kontrollstelle?
Ich habe so verstanden, dass es auf die zu kontrollierenden Betriebe sich bezieht, dass die...
Also ich habe das auf alle Akteure bezogen und da schließe ich die Kontrollstellen natürlich auch mit ein. Wenn wir jetzt aber mal auf die betriebliche Ebene gehen, dann ist es eben so, der Kontrolleur kann nicht das Bio garantieren. Der kann nicht garantieren, dass das Unternehmen, dass Sie als Unternehmen 365 Tage im Jahr richtig wirtschaften, weil der ist ja nur einen Tag bei Ihnen in der Regel. Das heißt, 364 Tage... sind Sie selbst verantwortlich dafür, was dort geleistet und gemacht wird? Und das Umfeld kann Ihnen nur die notwendige Hilfestellung geben, damit Sie wissen, was zu tun ist und wie Sie es am besten tun. Und das vergessen manche Unternehmen. Ja? Die denken, da kommt der Kontrolleur, ich habe ein Zertifikat, jetzt ist die Sache für ein Jahr erledigt für mich. So ist das natürlich nicht.
Ich erinnere mich so an die Anfänge der 80er Jahre. Da war auch die Redewendung immer, die Umstellung, also auf Biolandbau, beginnt im Kopf. Ja, also das ist das Entscheidende, dass wir sozusagen das System verstehen. Und ich denke, ähnlich können wir es vielleicht auch bei diesem Aspekt von Qualität, ja, also wie kann ich die Qualität auf meinem Betrieb schaffen, muss im Kopf beginnen.
Ja, Erich. Was auch heißt, dass die Umstellung nicht immer bei der Umstellung beginnt. Mhm. Weil es gibt viele Leute, die stellen um aus rein wirtschaftlichen Erwägungen. Vor denen habe ich gar keine Angst, weil es kommt schon im Kopf hinterher. Aber wenn das so ist, wie gerade gesagt, dann beginnt die Umstellung manchmal nach der Umstellung.
Ja, vielen Dank. Genau, bevor wir die letzten beiden dazu noch hören, danach würde ich gerne noch Ihre Fragen zulassen. Ja, wir machen die zwei noch und schon eine erste Frage dann gleich. Herzlichen Dank, Erich, zum Thema Innovation, die Innovation zur Nachfragesteigerung, zur Verbreitung der Bioprodukte. Die eine.
Die Innovation wäre eine Revolution der Systeme im Versorgungsmarkt. Das heißt, die Systeme im Handel, die pyramidal da sind, die ganz oben gibt es eine Spitze, das ist die Zentrale, und unten macht jeder, was oben bestimmt wird. Das hat zu einem Preisgerenne geführt. Ich nenne es mal Gerenne, weil das ist nicht mal Druck, das war schon ein bisschen wirrer. Man wusste nicht mehr, warum man eigentlich ständig über den Preis verkauft. Wenn man Erfahrung gemacht hat, dass höherpreisige Produkte, die eine gute Qualität nicht nur versprochen, sondern auch gehalten haben, dass die besser verkaufbar sind als billiger Schrott. Also trotzdem, die Systeme haben dazu geführt, dass nur noch über den Preis verkauft wurde. Und wenn wir heute versuchen zu betrachten, wie Bioprodukte jetzt außerhalb vom Fachhandel, und selbst im Fachhandel gibt es Tendenzen in diese konventionellen Systematik hinein. Wenn wir also versuchen zu betrachten, wie Bioprodukte in den Supermarkt, in die Supermärkte kommen, dann gibt es einen großen Verhinderer. Das sind die Systeme. Und wir sagen heute, mit Guerilla-Marketing lässt sich viel erreichen. Wir müssen viele einzelne kleine Kaufleute, die selbstständig einkaufen und verkaufen dürfen und können, die müssen wir erreichen, mit denen müssen wir anfangen. Die müssen zeigen, wie es gut geht und dass sie dann besser sind als andere. Das heißt, wir müssen Systeme aufbrechen und das kann nicht der eine Anbieter, der nächste Anbieter. Es wird heute so im Handel gearbeitet, dass einer gibt dem nächsten die Türklinke in die Hand und der Handel spielt schon wieder sein Spiel, wie er es immer gemacht hat. Da müssen meiner Ansicht nach auch Kräfte zusammenkommen und Überlegungen anstellen von Seiten Handel und von Seiten Anbieter, auch von Seiten derer, die heute nur oder ausschließlich auf den Fachhandel schauen. Da steckt eine innovative Kraft drin. Ich behaupte, wenn man es schafft, 2.000, 3.000 Supermarktbetreiber so weit zu bringen, dass sie 10-15% von ihrem Umsatz, das sind die Zahlen von den Besten, dass sie die anstreben und erreichen, dann haben wir etwa den Fachhandelsumsatz innerhalb von 5-6 Jahren vervierfacht. Das ist das Potenzial, das es zu heben gilt.
Also ein großer Schatz, der noch verborgen liegt. Ja, herzlichen Dank. Ja, wir kommen zum Thema soziale Verantwortung, Avantgarde, Sie haben ja gesagt, es war nicht nur eine Traumhochzeit von Zweien, sondern von Dreien. Ja. Das ist vielleicht auch politisch etwas unkorrekt noch, aber Qualität, Bio und Fair, ja, als das Dreamteam. Was ist die große Innovation, die in diesem Bereich getätigt werden sollte?
Tja, das ist immer eine schwierige Frage. Das ist auch deswegen, glaube ich, eine schwierige Frage, weil die Märkte und die Zeit, in der wir leben, eigentlich zu immer schnelleren Veränderungen führt. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 30 Jahre nach vorne gucke, dann ist das in der ganzen Dynamik und in dem, was sozusagen an neuen Dingen auf uns zukommt, an die noch keiner von uns denkt, die jetzt hier vorne stehen, nicht zu vergleichen mit der Dynamik, wenn ich jetzt sozusagen 30 Jahre zurückgucke, ne? Und um jetzt nicht alles zu wiederholen, was da gesagt wurde, Bio ist ein Thema, haben wir schon erwähnt, Fair ist ein Thema, das haben wir schon erwähnt, Qualität ist ein Thema, Zertifizierung, Welternährung, sagen wir mal die ganze Durchdringung eigentlich des Handels, zur Verfügung stellen eigentlich von den Bioprodukten für jeden Endverbraucher und so weiter, haben wir alles schon erwähnt. Will ich jetzt nicht wiederholen. Ich weiß auch nicht, ob ich damit richtig liege mit dem, was ich jetzt sage, aber ich habe das Gefühl, dass wir im Moment auch in den westlichen Industriestaaten vor allen Dingen in einer Zeit leben, in der es Konsumenten und Menschen zunehmend dämmert, dass es nicht nur um Bio und um Fair und um Qualität und um Regional geht, sondern dass fundamental die Wirtschaftsweise, mit der wir gearbeitet haben in den letzten Jahrzehnten, die Art, wie wir wirtschaften, das, was als freie oder auch soziale Marktwirtschaft bezeichnet wird, dass das von immer mehr Menschen in Frage gestellt wird. Und dass es gleichzeitig so ist, dass wir Entwicklung in diesem System haben, und das ist relativ neu, wo das Gefühl bei vielen Menschen da ist, dieses System zerstört sich im Moment aus sich selbst heraus. Und das, ohne dass auch nur ansatzweise wirkliche Alternativen dafür sichtbar werden. Und ich glaube, dass das sozusagen eine Herausforderung wird für alle Unternehmen, für alle Staaten, die sich anmaßen, da irgendwelche Regeln zu setzen. Und die Frage ist natürlich, ob die, die, sagen wir mal, da auch immer schon mal ein bisschen anders gedacht haben als der Mainstream, sprich also auch die Biobranche oder die Fairtrade-Bewegung, ob die das schaffen, auf solche Fragen in den nächsten 30 Jahren auch Antworten zu geben. Ne, im Moment sind die Fragezeichen viel größer als die Antworten, aber das Problem wird drängender. Und wir hatten in einem Vorgespräch mal diesen einen Punkt, wo wir gesagt haben, alles, was wir erreichen können, steht und fällt am Ende mit den Konsumenten. Und was wir beim Konsumenten erreichen können, steht und fällt auch mit dem Vertrauen, was der Konsument in das hat, was wir eigentlich tun. Und der Konsument verliert zunehmend das Vertrauen im Moment in Politik und in Wirtschaft generell. Und die Frage ist, finden wir oder können wir wie in einem Mosaiksteinchenbild wenigstens in einem Mosaikstein als Bewegung eine überzeugende Antwort darauf finden? Und wo müssen eigentlich noch andere Mosaiksteine dazukommen, damit das ein Bild wird, mit dem wir alle zusammen in die Zukunft gehen können, im Interesse der Mehrheit der Menschen und nicht einer kleinen Minderheit?
Also eine neue Weltwirtschaftsordnung, ja, als die große Aufgabe. Da werden wir sehen, wie ein Beitrag, ja genau, ich wollte gerade sagen, das ist ein wirklich großer Wurf, aber es ist eine große Frage auch an die Innovationskraft unserer Branche. So, wir hatten eben schon eine Meldung gesehen hier vorne. Würden Sie bitte das Mikrofon nehmen, ja?
Sorry. Thank you very much for those very encouraging and enlightening presentations. And we ourselves learn. Let me introduce myself first. I'm from Sri Lanka. I'm but now based in Rome, attached to the Sri Lanka embassy. We are here on a program funded by CBI and to gather more information about the new inventions and innovations in the food area. And we are quite delighted to note the presentations. Of course, the world is facing a crisis because the sustainable development, particularly in agriculture, is very vital. We all ourselves have a responsibility to protect the environment. I think the organic production is the key to achieve that level. You know, my country, of course, it's an agricultural economy, and we export quite a lot of products, agriculture-based products. Our farmers basically are smallholders because we have a large population which engaged in subsistence and small-scale agriculture production. So the organic production is, for them, is very vital. Because you talk about the quality aspect versus the mass scale production. And now the problems that they are facing, because they like to continue and engage in production of organic products and fair trade concepts, they can cater to major markets like Europe, but they have enormous obstacles in reaching the level of standards that are required by the private supermarkets, because they have their own standards which are far above the Codex Alimentarius Commission standards. Now, one way to achieve that they tie up with a produce a buyer in Europe and then they attain that level. The aspect what I'm trying to highlight is, of course, always the products of fair trade and organic products fetches a high price. Always there is a demand, of course, for such products. But in order to supply the product in a more competitive price, they need to have the certification aspect. I think one lady said it is the individual farmer's responsibility to attain that quality. And of course, they need certain support from the buying company or agents to attain that level of standards, because in our countries there are now institutions who can certify, not many organizations who can or authorized or recognized to issue such certification based to ensure the quality. Now I know the gentleman who is who talk about his success stories, that how he reached out to some of the farmers in Caribbean and Latin America and helped them. I think that is the key, because while you are generating a profit in selling these products, and there has to be some social responsibility towards encouraging more organic farming in developing countries. Otherwise, this is not going to be easy for them. Because whatever they produce, of course, through very primitive methods, and I know in my country, cocoa production is dying because it's more, of course, small-scale farming, and they don't use much fertilizer. Because it's dying, because the market for such products is dying, because they lack certification. And Sri Lanka produces fine and flavor cocoa, one of the top qualities in the world. So likewise, there are enormous lot of commodities. So I think what I would like to know is that from one of the speakers, how you going to help the developing countries in attaining such a level of quality through certification and standards, and what institutions are available for them to at least reach out and see whether how they can get their certifications done, particularly targeting the Europe. Thank you very much, and I myself learn a lot. Thank you so much.
Yeah, thank you very much for this information and your question. I don't know whether we continue in German. You got your translation simultaneously, maybe. So I don't know. Wen schaue ich an? Wer möchte?
Also ich denke, das kommt technisch,
yeah?
Wie das zu
sagen ist. Ja? Okay, machen wir beide.
Vielleicht nur etwas Einführendes. Sie sprechen über einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die Frage, wie können Kleinbauern aus ihrem Land sich die Märkte erschließen, die in Europa existieren oder auch in den USA, aber wir sind ja hier in Europa, für Ökoprodukte. Das ist sehr wichtig, weil das sind Märkte, die ein hohes Einkommen ermöglichen und damit Kapitalbildung und damit Entwicklung ermöglichen. Das ist aber nur ein Teil der Frage. Der andere Teil der Frage ist, wie kann überhaupt in Ihrem Land und in unserem Land die gesamte Landwirtschaft so werden, dass wir nicht in 20, 30 Jahren feststellen, es geht gar nichts mehr. Weil wir haben unser Wasser versaut oder polluted, unsere Böden sind in der Erosion verschwunden. Die Kleinbauern sind alle so verschuldet, dass sie nicht weiterarbeiten können. Also es gibt diese grundsätzliche Frage. Die, glaube ich, können nur Sie bei sich lösen. Sie können sie nur lösen in Verbindung von bäuerlichem Wissen und Landwirtschaft und Forschung und Wissenschaft. Da gibt es sehr, sehr ermutigende Beispiele. Ich kenne Sri Lanka nicht. Ich kenne Beispiele aus den Philippinen, wo in einer mittlerweile sehr, sehr großen Bewegung diese ökologische Intensivierung betrieben wird. Nicht im Blick auf den Markt in Europa, sondern im Blick auf die eigene Unabhängigkeit der kleinen Bauern, von denen sie Geld schulden, Unabhängigkeit, um Kapital ansammeln zu können und nicht abzuhängen davon, dass man das ganze Jahr über Lebensmittel vom Weltmarkt kaufen muss mit all seinen Schwankungen. Das war meine Bemerkung dazu, aber die Frage, wie denen, die hier auf den Markt kommen wollen, geholfen werden kann, denke ich.
Also ich glaube, das ist auch mit einer Frage, die wir vorhin schon hatten, mit Massenproduktion oder Nicht-Massenproduktion. Wenn ich ein Unternehmen bin auf dem deutschen Markt, meinetwegen ein Lebensmitteleinzelhändler oder ein großes Versandhaus, was Textilien importiert, und ich möchte gerne sozusagen ökologische Qualität meinen Kunden anbieten oder auch Fairtrade-Qualität anbieten, dann habe ich eine gewisse Grundtendenz. Ich gehe nämlich hin und suche mir Lieferanten dafür und Quellen, mit denen ich es möglichst einfach habe, ne? Wo ich trotz der Qualitäten einen möglichst billigen Preis bezahle, wo ich mich nicht groß kümmern muss, sagen wir mal, um Qualitätsmaßnahmen oder Ähnliches, die ich auch nicht unterstützen muss bei einer Zertifizierung, sondern die vielleicht schon zertifiziert sind. Ja, das heißt, ich versuche es mir sozusagen einfach zu machen. Und ich versuche auch, wenn ich mich in einem System befinde, bei Fairtrade beispielsweise, gibt es da eine starke Lobby auch von großen Akteuren, die sagen, wir wollen in Produkten wie Kaffee beispielsweise, dass nicht nur die kleinen Bauern den Fairtrade-Kaffee liefern können, sondern wir wollen, dass die großen Plantagen zertifiziert werden, damit wir das als Unternehmen einfacher haben. Das heißt, was vollkommen außer Acht gelassen wird, ist die Entwicklung, und was vollkommen außer Acht gelassen wird, ist die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Und das geht so meiner Meinung nach nicht. Und wenn das funktionieren soll, dann braucht es Systeme und es braucht Unternehmen, die sich ganz bewusst und gerade einlassen auf kleinbäuerliche Landwirtschaft. Und die versuchen sozusagen, da Brücken zu bauen zu den kleinen Produzenten. Die sagen, ich brauche vielleicht auch ein paar große, gut organisierte, was weiß ich, Lieferanten, damit ich überhaupt profitabel wirtschaften kann als Unternehmen. Aber ich sehe es als meine Aufgabe an, auch immer wieder kleinen Produzenten Entwicklungschancen zu geben. Das ist ganz wichtig. Dann entsteht aber ein anderes Problem, ein mehrfaches Problem für Unternehmen. Das eine Problem ist, es ist für das Unternehmen, selbst wenn gar kein höherer Preis bezahlt wird, schon teurer, mit solchen komplizierten kleinen Produzenten zu handeln. Weil es komplizierter ist, weil es kleinteiliger ist, weil es mehr Mühe macht. Und dann kommt noch eine andere Sache dazu. Wenn ich, sagen wir mal, Entwicklungschancen geben will an kleinen Produzenten, wenn ich zum Beispiel ermöglichen will, dass auf Bio überhaupt erst umgestellt wird oder dass eine Zertifizierung bezahlt werden kann oder diese vielfältigen Anforderungen dafür erfüllt werden, dann kostet es mich nicht nur als Unternehmen mehr, weil ich mich auf kleine Lieferanten einlasse, sondern es kostet auch den kleinen Produzenten viel Geld, überhaupt erstmal in die Lage zu kommen, auf diese Art und Weise exportfähig zu werden. Und auch das führt nochmal zu einem höheren Preis. Das heißt, sozusagen, das ist eine Art von sozialer Qualität, wo ich mal sage, die hat genauso einen Preis, als wenn ich eine hohe, ganz normale Produktqualität gewährleisten will. Und das ist eigentlich das Wesen und das Prinzip von Fairtrade, zumindest so wie GEPA das versteht, genau dafür Hilfestellung zu geben und Brücken zu bauen, soweit uns das sozusagen wirtschaftlich möglich ist. Und dann gehen wir oft auch Risiken dabei ein, noch auf einer ganz anderen Ebene, das sind nämlich eigentlich Image-Risiken. Ne? Um ein kleines Beispiel zu erzählen, ich bin 1990 zur GEPA gekommen, ich habe 1994 meine erste Reise gemacht zu Produzenten, und zwar nach Indien und nach Sri Lanka. Die GEPA hatte damals in der Region Darjeeling 1990 mit einem neuen Handelspartner angefangen zu handeln, das war der Teegarten Samabeyong. Der war 16 Jahre lang aufgegeben vorher, diese 1200 Familien haben da weiter gewohnt, haben zu handeln. Als ich 1994 hingefahren bin, habe ich eine Highschool eingeweiht. Eine einmalige Geschichte, gibt es sonst in keinem indischen Teegarten, ermöglicht den Kindern dieses Teegartens eine weiterführende Ausbildung. So, worauf ich aber hinaus will ist, wir haben mit einer so schlechten Situation angefangen, dass jeder Journalist, der 1991 oder 92 diesen Teegarten besucht hätte, hätte sich das angeguckt, hätte sich andere Teegärten in Darjeeling angeguckt und hätte einen Bericht geschrieben, ohne zu lügen, die schlechtesten sozialen Verhältnisse in ganz Darjeeling habe ich vorgefunden auf der Fairtrade-Plantage. Überall drumherum bei den konventionellen Teegärten ist die Situation sozial besser gewesen für die Leute als in diesem Teegarten. Und er hätte nicht gelogen damit. Wenn er 95, 96 hingefahren wäre, wäre er zurückgekommen und hätte einen begeisterten Bericht geschrieben, wie gut die soziale Situation auf dieser Plantage ist. Was ich damit sagen will, ist, sich auf schwierige Situationen einzulassen, auf Anfangssituationen, auf Situationen, wo noch nicht alles perfekt ist. Das ist was, wo ich glaube, dass es als eigenes Qualitätsmerkmal in das, was Fairtrade zumindest ist, eingeführt gehört. Und dass wir uns nicht im Sinne einer oder getrieben durch Preisdruck und Massenproduktion von einer solchen Sache wegbewegen müssen. Und im Übrigen, wenn wir diese 80% kleinbäuerlichen landwirtschaftlichen Betriebe, die es weltweit gibt, mit kleinen Flächen nicht entwickeln, und dazu ist gerade Bio besonders geeignet, dann werden wir es auch nicht schaffen, dieses Ziel Welternährung mit Bio zu sichern, vernünftig zu organisieren. Deswegen kann ich daran überhaupt nicht vorbeigehen.
Einen Satz. Gut. Elisabeth,
ich wollte nur einen konkreten Satz anfügen. Der Verband, in dem ich als landwirtschaftlicher Betrieb mit organisiert bin, Naturland, ist in Ländern wie Sri Lanka, wie in Indien, wie in Südamerika dabei, landwirtschaftlichen Betrieben zu helfen, ökologischen Landbau zu betreiben und auch ihre Produkte auf unseren Markt zu bringen. Also wenn Sie diesen konkreten Kontakt gerne hätten, müssten wir nachher ein paar Worte sprechen.
Ich sehe jetzt schon, der Saal füllt sich mit Besuchern für ich nehme an, für die nächste Veranstaltung. Jetzt haben wir uns gerade so schön warm gelaufen hier. Jetzt wird es richtig interessant. Ich habe noch eine Wortmeldung, die würde ich sozusagen kurz und knackig noch zulassen. Eine Antwort und dann schließen wir hier. Ich meine, die andere Veranstaltung soll ja auch ihren Raum bekommen.
Herr Henrich Neistenwirth, ich stehe hier für den chilenischen Bioverband, wo ich im Vorstand bin, aber ich bin auch bei IMO im Vorstand. Und ich habe das Gefühl, dass wir, die wir heute auf der NUGA sind und dieses Thema besprechen, dem richtig großen Problem noch nicht gewachsen sind. Also wir haben hier heute eine Top-Besetzung und alles, was Sie sagen, wir, die wir also schon lange dabei sind, die Sachen, das ist ja das, was uns unter den Nageln brennt, und zwar schon seit Jahren. Und ich sehe ein ganz, ganz großes Problem neben diesen täglichen Problemen, die ja im Endeffekt die gleichen Probleme sind, die uns jetzt über die letzten Jahrzehnte begleitet haben, aber die eben an anderen Stellen immer wieder auftauchen, sehe ich in dem Moment, wo wir, die wir mit einer bestimmten Überzeugung versucht haben, etwas public zu machen, und das ist ja sehr, sehr gut gelungen. Ich bin eben durch 11 gelaufen, 11 oder wie dieses Forum heißt. Das sind jede Menge innovative Produkte, die hier eben auf der NUGA dargestellt werden. Und ich würde sagen, 30% haben entweder das Bio- oder das faire Handelssiegel. Aber wenn wir sehen, wie viele Leute wir sind heute eine kleine Gruppe von Leuten gewesen auf der NUGA. Wir wollten eigentlich Leute aus dem Einzelhandel und aus der konventionellen oder aus der traditionellen Lebensmittelindustrie ansprechen. Das ist uns nicht gelungen, würde ich jetzt mal einfach so sagen, weil wir sind ja sehr wenig Leute hier. Dazu gehört, dass es zurzeit keinen Skandal gibt, es gibt keine neue Verordnung oder sonst was, da fühlen sich ja auch immer die Säle, weil alle haben Fragen, also scheinbar gibt es keine Fragen zurzeit, und wir stehen vor dem Punkt, dass eben die Leute, mit denen wir mehr kommunizieren müssten, das ist ja auch von verschiedenen gesagt worden, also für alle, dass wir eine breitere Masse anstellen, dass wir für meine Begriffe zurzeit nicht die richtige Kommunikation haben, entweder weil wir uns nicht abgrenzen oder weil sie uns einfach ausnutzen für Werbezwecke und dergleichen. Aber das eigentliche Problem, um eben diese Sache, unseren Gedanken, unserem Grundgedanken, jetzt nun die zweite Stufe, dritte oder welche Stufe auch immer zu verleihen, dass wir sagen, wir kommen jetzt mal weiter aus unseren eigenen Reihen heraus, sprechen Leute an und vermitteln das eine große Masse. Dieses Problem sehe ich, weil wir ja nicht nur ausgenutzt werden wollen. Das ist es, danke.
Ja, vielen Dank für dieses Statement. Ich fasse es mal vielleicht in dem Punkt zusammen. Wird Bio und Fairtrade sozusagen vom Mainstream vereinnahmt, vom System vereinnahmt, oder ist die Innovationskraft, die diese wir als Systeme mitbringen, groß genug, dieses große System zu verändern? Das war ja auch in Ihrem Statement zum Thema, wir brauchen eigentlich eine komplett andere Weltwirtschaftsordnung, ja, im Thema, wie sind die Handelssysteme aufgebaut, die müssen sich verändern. Und das ist, glaube ich, wirklich diese große Frage, haben wir so viel Innovationskraft, diese großen Systeme zu verändern? Mit diesem Gedanken würde ich das jetzt auch abschließen. Ich danke auch den neu hinzugekommenen für ihre Geduld, dass wir ein bisschen überziehen durften. Ganz, ganz herzlichen Dank an meine Podiumsteilnehmer hier oben, dass sie das ermöglicht haben. Ganz herzlichen Dank auch an Sie als Publikum. Wir sind zwar wenige, aber wie man so schön sagt, wir sind die Hefe im Teig. Ja? Wir müssen den Teig zum Gehen bringen. Da wünsche ich Ihnen allen viel Kraft, viel Spaß dabei. Und ich hoffe, wir sehen uns bei anderer Gelegenheit wieder. Vielen Dank. Applaus